Moin aus Hansburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Paulik und ich stelle hier Fragen, die ihr auch stellen würdet und Fragen, die ihr euch nicht traut zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Hallo Britta, hallo Mareike.
Hallo.
Hallo Jan.
Hallo Lisa.
Hallo.
Wir haben nämlich einen Gast heute hier, die Lisa Kaleda aus Regensburg. Und wir freuen uns sehr, weil das Thema Steuern, so viel kann man ja vorweg sagen, immer besonders viele Gedanken macht, viele Emotionen weckt. Und wir haben heute ein besonders spannendes Thema. Vielleicht kannst du noch ein paar Sätze sagen, wie du zum Thema Steuern gekommen bist. Mich würde vor allen Dingen interessieren, was ist ein bisschen cool an Steuern?
Gute Frage.
Aber erstmal herzlich willkommen.
Danke. Schön, dass ich hier sein darf. Also mein Weg zur Steuerberatung ging übers duale Studium. Und ich muss ehrlich gestehen, dass mich da mal meine Mama ein bisschen inspiriert hat, obwohl ich das gar nicht wollte. Aber irgendwie bin ich trotzdem hier gelandet und konnte dieses Jahr mein Steuerberaterexamen bestehen. Und ich glaube, das Schöne, das für mich die Steuerberatung so attraktiv macht, ist das Gestalten können. Und das ist auch ein guter Anknüpfungspunkt an das Notariat oder euch als Anwälte.
Absolut, ja.
Weil ich finde, dass man da einfach zusammenarbeiten muss, weil ich als Steuerberaterin das alleine nicht kann und ihr das
also wir
ohne
können
die
das
Steuern.
Schon. Also Mareike kann das schon. Nein, natürlich nicht. Nein, absolut
ich
glaub, nicht.
Das ist eine gute Synergie, die
total,
wir
ja.
beiden Berufsgruppen da miteinander schaffen können, genau.
Ja. Und wir können noch ein bisschen Werbung machen. Vibertax ist die Kanzlei, für die du tätig bist in Regensburg. Da vor allen Dingen im Gestalten, wie du gesagt hast, tätig. Aber ihr macht auch alles andere darüber hinaus. Bis zum Jahresabschluss und Buchhaltung habe ich schon mitgenommen. Insofern, also wer im Raum Bayern.
Ja, nicht nur. Nicht nur.
Nicht nur.
Genau, ich weiß aber gar nicht, wie viel Werbung wir eigentlich machen dürfen.
Ja.
Oder? Wahrscheinlich gar keine. Aber ich kann
ich
ja
kann
aber
sagen,
können auf
Werbung.
Jeden Fall sagen, wo Lisa arbeitet.
Ja.
Und was sie so macht.
Völlig neutral.
Nein, aber wir haben uns ja kennengelernt, Lisa und ich, weil Lisa, glaube, du bist über Google hier auf uns gestoßen wahrscheinlich tatsächlich, ne? Und sie suchte jemanden für einen Mandanten im Raum Norddeutschland und ist da auf uns gekommen.
Ja, okay, ja.
Also wir sind eigentlich deutschlandweit tätig, haben Mandanten überall. Deswegen ist es umso cooler, auch in Norddeutschland ein super Notariat zu haben, wo ich weiß, dass meine Mandanten gut aufgehoben sind. Mhm. Und wir machen eben, wie gesagt, eigentlich alles, also die Basis mit Buchhaltung, Lohnabschluss und die Kür, sage ich mal, Gestaltung, Erbschaft und so weiter. Also von A bis Z alles dabei. Und
genau. Das heißt, auch Unternehmer aus Arnsburg dürfen sich bei euch melden.
Sehr
da gibt es ja einige doch sehr spannende Unternehmen in Arnsburg. Ja, die wollen wir jetzt namentlich nicht erwähnen, also Werbung und so. Also okay, ja. Führen wir uns zum Thema.
Führ du uns zum
ja,
Thema,
ja. Ist dein Job. Ich versuche es mal, aber ihr wisst ja, ich mache das meistens sehr skurril. Mhm. Lisa weiß das noch nicht. Ich mache es aber trotzdem auch, um dich auch ein bisschen zu verwirren. Schusselig, Handwerker verlegt 100 Quadratmeter Fliesen.
Oh ja, nee.
Ist das gut?
Ja, kommt drauf an, wen du fragst wahrscheinlich.
Ich habe sonst noch einen anderen. Verlegen, schüchterner Handwerker weiß nicht, was er mit den Fliesen machen soll. Mhm. Ist auch nicht besser, ne?
Den Übergang finde ich auch
genau,
schwierig.
Und jetzt bin
okay, das war jetzt von sehr weit hergekommen. Worüber wollen wir sprechen? Wir wollen über Handwerker sprechen, das ist jedenfalls meine Idee, weil natürlich viele Handwerker sind so Einzelunternehmer und das ist ein bisschen unser Thema. Die haben vielleicht so einen Handwerksbetrieb mit dem einen oder anderen Mitarbeiter, Gesellen, haben vielleicht das eine oder andere Fahrzeug, haben ganz viel Werkzeug, haben vielleicht auch die andere eine Fliese und Fliesenkleber da. Und komm an den Punkt, dass sie vielleicht
aber nicht,
sagen,
wenn sie Elektriker sind, wollte ich nochmal sagen.
Dann nicht. Ich will jetzt
ich glaube, die meisten Handwerker, die nicht Fliesenleger sind, haben keinen Fliesenkleber. Aber naja.
Wie ist es, wenn dieser Handwerker vielleicht irgendwann darüber nachdenkt, war das eigentlich eine gute Entscheidung, einfach loszulegen? Weil so war es wahrscheinlich. Er hat ja einfach irgendwann gesagt, hier, ich los. Brauche eine Steuernummer. Gibt es irgendwie sinnvolle Erwägungen jetzt für diesen Fall, den ich so ein bisschen skizziert habe, zu sagen, eigentlich müsste es eine GmbH sein?
Ich gebe da mal die berühmte Steuerberaterantwort. Kommt drauf an.
Das ist aber eigentlich die Juristenantwort.
Die hier gar nicht zulässig ist.
Ich würde tatsächlich abwägen und mit dem Mandanten das Gespräch suchen, ob es sich für ihn lohnt. ich bin jetzt kein Berater, der sagt, ja, du musst in die GmbH, weil wir Steuerberater können mehr aufrechnen und so weiter. Nee, weil das ist ja Bürokratie, die dazukommt, das ist Honorar für den Steuerberater und für den Notar und so weiter, das dazukommt. Also ich würde sagen, wenn dieser Mandant das Interesse hat, die Haftung abzuschirmen, ist es ein Grund, der dahin führt. Wenn er Steuern sparen will, insbesondere wenn er, ich sag mal, einen Gewinn über 60-120.000 pro Jahr macht, abhängig davon, ob er verheiratet ist oder nicht, lohnt sich das. Und wenn er sagt, er möchte irgendwie langfristig Vermögen aufbauen und vielleicht eine Holdingstruktur schaffen, ist das auch noch ein Grund, der uns in die GmbH führt. Genau.
Ja. Und du würdest auch sagen, eins dieser Argumente könnte schon ausreichend sein oder muss das schon eigentlich mehr oder weniger alles zusammenfallen?
Kommt auch da wieder. Also ich muss sagen, für mich persönlich wird eins schon reichen. Die meisten machen das tatsächlich jetzt im Bereich Handwerk, weil sie ihr Privatvermögen schützen möchten. Ja. Und das finde ich auch gut, wobei es da halt, ich sage mal, auch andere Wege gibt, wie in die klassische GmbH. Viele machen da auch eine GmbH und Co. KG, um die Flexibilität eines Einzelunternehmens zu behalten. Da hat man halt die Steuerersparnis nicht, aber es gibt schon andere Wege auch, wie die klassische GmbH, um diesen Punkt zu erfüllen. Und wenn dann dazu noch dieser Steuerersparnispunkt kommt, dann würde ich sagen, ja, dann let's go, machen wir die GmbH.
Ja, jetzt kommen wir wahrscheinlich direkt sehr tief rein, aber das Spannendsten ist natürlich, worin liegt diese Steuerersparnis eigentlich? Vielleicht kannst du da ein paar Sätze zu sagen.
Ja, also ganz grob skizziert ist es ja so vom deutschen Steuergesetz vorgesehen, dass eine natürliche Person irgendwann, wenn sie, sagen wir mal, ein gewisses Einkommen hat, irgendwann den Peak von diesen 30% Steuersatz reißt. Und dann irgendwann in den Spitzensteuersatz von knapp 42% driftet, weil wir einen progressiven Steuertarif haben. Mhm. Kann man sich vorstellen wie so eine Kurve, die ansteigt und irgendwann eben nicht mehr, wenn sie, sagen wir mal, bei den 42 angekommen ist. Und die Steuersparnis ist dann da, wenn diese Person mehr verdient als die 60.000 pro Jahr, wenn sie einzelveranlagt ist, weil die GmbH immer nur 30% Fixsteuer zahlt. Das heißt, ab dem Zeitpunkt wird sie privat mehr Steuern zahlen wie in der GmbH. Und dann ist eigentlich jeder Euro mehr teurer versteuert wie in der GmbH. Und dann sage ich schon, okay, überleg dir das vielleicht, mach das, zahl dir privat ein Gehalt von 60.000 und alles Weitere lässt du da drinnen und kannst es dort eben günstiger versteuern und wieder verwenden und kriegst im Prinzip diese knapp 15% Steuersparnis pro Jahr, die du halt für deine Dinge verwenden kannst und nicht dem Staat geben musst.
Mhm. Aber sie sind dann noch in dieser GmbH, ne? Also sie sind ja unternehmerisch erstmal gebunden, wenn ich sie jetzt wirklich verprassen will. Dann hilft mir es auch nicht, ne?
Richtig, ja, da kommt es ein bisschen aufs Mindset an. Ja. Also wenn ich diese Kohle aus der GmbH wieder auskehre, liege ich schlussendlich auch wieder bei dem Spitzensteuersatz. Ja. Das muss ich mir halt überlegen. Also diesen Steuerersparniseffekt hat man nur, wenn man es dort auch lässt.
Darf ich mal kurz eine Frage stellen? Ja. Zahle ich dann doppelt? Also zahlst du ja in der GmbH Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer. Das kommt also um bei 30%, je nach diesem Hebesatz so. Und wenn jetzt die GmbH den Gewinn schon versteuert hat, mit diesen 30% und jetzt wird nochmal, keine Ahnung, 50.000 ausgeschüttet an den Gesellschafter. Wie versteuert der das dann? Nehmen wir mal an, der wäre normalerweise im Spitzensteuersatz.
Hängt von der Situation ab. Also grundsätzlich gilt da erstmal die Abgeltungssteuer von den 25%. Wenn der jetzt aber, ich sag mal, ein paar spezielle Kriterien erfüllt, also zum Beispiel 100% Inhaber oder Geschäftsführer, der beruflichen Einfluss nimmt, dann kann es auch sein, dass der normale Steuersatz anzuwenden ist und dann würde es versteuern wie ein ganz normales Gehalt, wenn das dann ausschüttet, ja.
Und dann wäre es ja aber zweimal versteuert, einmal in der GmbH und einmal bei dem Geschäftsführer oder bei dem Inhaber.
Es ist dann nicht so ganz günstig, richtig.
Ah, okay.
Aber ein Geschäftsführergehalt würde ja auch den Gewinn der GmbH mindern, ne?
Ja, genau. Aber ja, eine Ausschüttung wäre dann im Prinzip schon teuer versteuert, aber deswegen gibt es eben die Abgeltungssteuer. Und die kriegt ja der Steuerpflichtige auch wieder angerechnet auf seine Einkommensteuer. Also ja, er zahlt dann Steuer, aber er zahlt auch nicht mehr Steuer, wie wenn er sich als Gehalt auskehren würde.
Okay.
Wir haben so ein bisschen die Vorteile beleuchtet, zumindest mal im Groben. Welche Nachteile würdest du sehen? Vor allen Dingen wahrscheinlich, dass ihr dabei mitverdient, nicht wahr?
Nicht direkt. Der Mandant bekommt ja auch was dafür. Aber ja, also die laufenden Fixkosten sind schon höher, wenn ich eine GmbH habe. Da gibt es jetzt nicht nur den Steuerberater, der den Abschluss zu erstellen hat, sondern es gibt auch die IHK, die jährlich einen Brief schickt. Dann gibt es die Offenlegung, die man machen muss. Vom Bundesanzeiger kommt dann immer eine Rechnung. Das sind also Kleinigkeiten, die sich, glaube ich, schon läppern über eine Zeit. Also man sollte es dann schon mit einbeziehen, dass eben diese laufenden Fixkosten da sind. Dass man die natürlich auch, ich sag mal, bezahlen können muss und dass sich das trotzdem noch rechnet mit der Steuerersparnis, ja. Und also laufende Fixkosten sind indirekt ein Nachteil, der sich aber auch wieder rechnet in den meisten Fällen. Und ich glaube, noch ein Nachteil ist diese Bürokratie-Unflexibilität. Mhm. Weil als Einzelunternehmer war man gewohnt, man bucht Geld hin und her, wie man möchte. Das kann man jetzt nicht mehr. Also alles, was man macht, bedarf eines Papiers, das man in der Hand hält für das, was man tut. Ich sage mal immer Gesellschafterbeschluss, Anstellungsvertrag, Darlehensvertrag oder ähnliches. Also schnell mal Geld überweisen aufs Privatkonto geht nicht mehr. Man muss auch klar trennen, privat und betrieblich. Bisher lief das immer, ich sage mal, recht gemischt. Da wurden die Steuer-VZ vom Betriebskonto bezahlt, weil da Geld drauf war. Das geht halt jetzt nicht mehr so gut. Aber ich glaube, wenn man sich da mal eingegroovt hat und ein bisschen mit seinem Steuerberater gesprochen hat, was geht und was nicht, dass man das schon umsetzen kann und sich dran gewöhnt.
Kann auch ein Vorteil sein, ne? Also so aus Sicht des Selbstständigen, diese klare Trennung von zwei Welten. Ich glaube, es ist
für die Mandanten manchmal nicht so einfach, weil sie halt, wenn sie immer Zugriff auf das Konto hatten und jetzt als GmbH so dieses keine Buchung ohne Beleg, ne? Nicht einfach zum Geldautomaten gehen können, weil sie, keine Ahnung, Bargeld für irgendeinen Privateinkauf brauchen. Ich glaube, das ist erstmal schwer zu lernen.
Ja, glaube ich auch. Mhm. Und deswegen meine ich, ist es gut. So einfach Selbstdisziplin lernen, wie funktioniert das? Also gerade so als Kleinkrauter wie mich ist das, glaube ich, für solche Leute ist es gut. Ja, jetzt haben wir ja aber den Fall, es ist schon das Kind in den Brunnen gefallen in gewisser Weise, weil man hat es von vornherein nicht gesehen, dass vielleicht gut wäre, GmbH. Dann sind wir beim Thema.
Aber darf ich da einmal, einmal eine Frage, wann macht es denn von Anfang an Sinn, in der GmbH zu starten? Gibt es diese Fälle überhaupt oder ist es vielleicht gar nicht so sehr in den Brunnen gefallen, wie Jan das jetzt drastisch darstellt, weil man sagt, es macht vielleicht erstmal Sinn zu schauen, funktioniert das für mich, funktioniert das nicht, kann ich selbstständig sein? Das ist ja tatsächlich auch, finde ich, eine Frage des Mindsets, funktioniert das oder bin ich nicht der Typ dafür?
Guter Punkt, also ich glaube, da muss man unterscheiden, was für ein Business man macht. Es gibt ja, ich sage mal, als klassisches Beispiel, wo es sich auf jeden Fall lohnt, sind so IT-Business-Themen, die anfangen mit einer Idee, erstmal super viel Verluste produzieren, dann diverse Finanzierungsrunden drehen, deren Ziel eigentlich ist ein Exit. Die dieses Unternehmen in möglichst geringer Zeit möglichst teuer verkaufen wollen. Und die fangen deswegen in der GmbH an, erstens wegen dem Risiko, weil diese hohen Verluste eben von Anfang an entstehen und weil diese Finanzierungsrunden eben bei der Rechtsform auch ein bisschen eben davon abhängig sind. Ich kann halt eine Kapitalerhöhung nur bei einer GmbH machen und bei einer Einzelunternehmung irgendwie mit reinnehmen, geht halt nicht.
Ja.
Und dann ist es bei denen auch oft so, dass die schon mit einer Holdingstruktur tatsächlich starten, damit sie eben diesen nahezu fast steuerfreien Verkauf direkt machen können, auch ohne diese Behaltensfrist, wenn ich eine Umwandlung wähle, abwarten zu müssen. Das heißt, dann würde ich dir das auf jeden Fall raten, wenn du den Exit vorhast.
Okay.
Ja.
Ja, aber spannend.
Wenn ich jetzt ein Freelancer bin, der mal schauen will, ob die Selbstständigkeit was für mich ist und eher mal so nebenbei, neben meinem Hauptjob, dann würde ich vielleicht nicht direkt zu einer GmbH raten. Kommt drauf an. Aber da hast du schon richtig gesagt, Mindset rausfinden, gucken, ob man überhaupt der Typ dafür ist. Und dann lohnt sich das nicht. Ja.
Ja, okay.
Ja, war doch eine ganz gute Frage, finde ich.
Ja, manchmal klappt das. Manchmal klappt das. So, jetzt klappt es wieder.
Also, wir müssen ja irgendwann mal zu dem eigentlichen Thema kommen. Nämlich, wie wird man jetzt vom Einzelunternehmer zum GmbH-Gesellschafter? Das ist eine schwierige Frage erstmal, ne?
Also aus steuerrechtlicher Sicht nicht.
Steuerrechtlich ist eh alles ganz einfach, oder? Also aus rechtlicher Sicht gibt es mehrere Möglichkeiten. Und ich glaube, die sind dann auch ausschlaggebend für die steuerliche Frage.
Ja, fangen wir dort an.
Fangen wir vielleicht mal da an. Also du kannst natürlich ganz simpel dein Einzelunternehmen an die GmbH, die du neu gründest, verkaufen. So, das wäre eine Möglichkeit. Lisa wird uns gleich erklären, warum das gar nicht so eine gute Möglichkeit ist. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit.
Ja.
Wenn du jetzt als Einzelunternehmer nur ganz wenig Gegenstände hast, irgendwie einen Laptop und du hast gerade erst angefangen, dann kann man das vielleicht auch mal machen, ohne diesen Umwandlungsschritt zu gehen. Dann ist die zweite Möglichkeit, du gründest eine neue GmbH als Sachgründung. Das heißt, dein Einzelunternehmen, was einen Wert hat von mehr als 25.000 Euro, bildet den Bestandteil deines neuen Stammkapitals. Ja, das wird dann automatisch sozusagen, nicht automatisch transferiert, du musst schon jeden Gegenstand einzeln rüberbringen, aber du sagst quasi, ich gründe eine GmbH, ich zahle nicht 25.000 Euro bar ein, sondern mein Einzelunternehmen ist meine Einlage.
Dann muss dieser Wert ermittelt werden. Das ist
genau, der muss ermittelt werden und der muss vom Steuerberater auch bescheinigt werden. So. Es sei denn, das ergibt sich ganz klar aus einem Vertrag, wenn aus deinem, in deinem Einzelunternehmen, keine Ahnung, ein neues Auto drin ist für 40.000 und du hast den Kaufvertrag da und das Auto gibt es noch, dann geht es auch so. Und die dritte Möglichkeit ist nach dem Umwandlungsgesetz. Das halt hat bestimmte Möglichkeiten. Das gliedert sich auch nochmal in ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Aber da ist halt der Vorteil, dass du dein Einzelunternehmen zu Buchwerten, also steuerneutral, in eine GmbH überführen kannst unter bestimmten Bedingungen. Mhm. So, und dann kannst du, ist quasi eine Gesamtrechtsnachfolge, also automatisch wirst du zu GmbH. Also beispielsweise, du gliederst dein Einzelunternehmen von dir selber weg und auf eine neue GmbH oder auf eine bereits bestehende GmbH.
Hier wurden, das Ganze wurde
ja, auch, ja, wurde auch, Panto, schon
auch pantomimisch quasi begleitet, ja, deswegen ist jetzt ein Lachen da.
Eine GmbH. Schön, ich finde es gut. Du magst das schon auch so ein bisschen, das Thema, oder?
Ich liebe das Thema.
Ja, sehr gut. Genial.
Das merkst
aber
du doch
sofort. Ja, eben. Aber du hast jetzt die drei Varianten in falscher Reihenfolge wahrscheinlich dargestellt.
Da gibt es
ne?
keine richtige Reihenfolge.
Nicht? Was ist der Favorit von den dreien?
Also der Steuerberater-Favorit war da gar nicht dabei.
Das wurde vergessen. Okay.
Nicht vergessen, aber wir mauscheln uns das oft so hin. Und zwar nicht negativ mauschen, sondern einfach, ich sag mal, wir wählen die für den Mandanten und für uns flexibelste Methode, wo wir nicht diese Sachgründung wählen, um diesen Wertnachweis zu vermeiden.
Die mache ich auch nie. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber sagen.
Nee, es ist super. Es ist genau richtig gewesen. Sondern wir wählen meistens eine Bargründung mit Sacharchio. Mhm. Bargründung deswegen, du zahlst die 25.000 ein und der Wert ist unstrittig, weil du hast es überwiesen. Und das Sacharchio, das erkläre ich den Mandanten meistens als Zuckerl. Dein Einzelunternehmen rutscht einfach mit rein in die Kapitalrücklage, ohne dass du was tun musst. Wenn du es in der Einzelrechtsnachfolge machst, dann natürlich schon. Dann bedarf jeder Vertrag der Zustimmung des Geschäftspartners, aber das ist meistens unkritisch.
Ja, da haben wir tatsächlich in der Praxis so ein bisschen Probleme, dann im Nachklapp. Also weil ich habe die Mandanten dann am Telefon. Das kommt schon öfter vor. Also was Lisa meint, und das machen wir tatsächlich häufiger in letzter Zeit, weil die Steuerberater das meistens empfehlen. Ich halte meine Hände einfach jetzt mal still.
Nee, ist so schön.
Ich gründe die GmbH und in den Gesellschaftsvertrag kommt rein, der Gründer kriegt die Verpflichtung, außerhalb der 25.000 Euro noch ein Agio, also ein sogenanntes Aufgeld, wie so eine Art zusätzliche Verpflichtung einzuzahlen. Und dafür bringt er sozusagen sein Einzelunternehmen ein. Ich muss aber sagen, dass wir zumindest in dem gerichtlichen Kreis hier und auch in Berlin und Köln, wo ich gerade zwei Fälle habe, um den Werthaltigkeitsnachweis nicht herumkommen. Also sie wollen den trotzdem, auch wenn es nur ein Agio ist.
Was die bei uns immer wollen, ist eine Bescheinigung, dass der Wert nicht kleiner Null ist. Und den bescheinigen wir gerne. Was wir aber nicht gern bescheinigen, auch im Namen von unserer Wirtschaftsprüfungskanzlei, ist, dass der mehr als 25.000 ist. Aber dieses nicht kleiner als null ist unproblematisch.
Ja, okay. Wie wird denn das dann umschrieben, dieses Einzelunternehmen? Weil das ist ja irgendwie so ein loses Gebilde gefühlt, ja?
Das ist eine sehr gute Frage, tatsächlich.
Also, steht da drin?
Ja, das ist eine gute Frage, weil es gliedert sich, also diese ganze, der notarielle Vorgang gliedert sich eben in einer Einbringungsverpflichtung. Das ist der schuldrechtliche Teil und dann eben dieser, wie man sagt, sachenrechtliche Teil, dass du es auch wirklich einbringst. Und damit man da dem Bestimmtheitsgrundsatz genügt, muss eigentlich ja jeder Kugelschreiber aufgeführt sein. Mhm. Also früher hat man immer gesagt, alles das, was in der Bilanz, siehe Anhang, aufgeführt ist, das reicht aber nicht aus. Also was ausreicht, ist, dass man sagt, alle Gegenstände, die sich am Übergabestichtag in den Räumen, keine Ahnung, der Kanzlei im Rathaus befinden, das würde ausreichen. Aber du musst irgendwie das verifizieren. Also ich mache immer so eine Mischform. Ich schreibe das auf, habe eine Inventarliste, gerade bei Handwerkern finde ich das nicht schlecht, die müssen eh eine Inventur machen, nehmen die Inventarliste und nehmen das in der Urkunde so ein bisschen in Bezug.
Und dann habt ihr, glaube ich, schon so einen für mich spannenden Punkt angesprochen. Verträge, die ich habe als Unternehmen, können ja einen großen Wert haben. Wie ist es da? Gehen die automatisch über oder bin ich in der blöden, aus meiner Sicht, Situation, dass ich eigentlich mit neuen Verträgen daher muss, weil dann würde ich so unternehmerisch sagen, okay, das ist ein Risiko, dann gehe ich auch Unternehmen,
genau, deswegen,
Kunden zu und dann sage ich, ja, ich muss das hier umbauen, wir müssen den Vertrag nochmal neu, ist ja direkt eigentlich eine Türöffner für, ja, dann lass uns mal generell darüber nachdenken.
Ja, klar.
Deswegen, wie läuft das?
Das fragen wir immer im Umwandlungsprozess ab. Gibt es Verträge, wo ihr Bedenken habt, dass die genauso wieder abgeschlossen werden würden?
Ja.
Und wenn die sagen nein, spricht aus meiner Sicht nichts gegen Einzelrechtsnachfolge. Und dann empfehlen wir das auch, weil es einfach flexibler ist, weil eben dieser Zwischenabschluss nicht da sein muss und viele Dinge einfach, ich sage mal, ein bisschen einfacher zu handhaben sind. Aber wenn die Antwort des Mandanten ist, und das ist bei Handwerkern tatsächlich oft, oh ja, da gibt es einen kritischen Vertrag, der ist schon 30 Jahre so und die Konditionen kriege ich nie mehr, dann machen wir schon diesen Weg über die Ausgliederung. Mhm. Also ganz abhängig vom Business auch.
Ja, kannst du das ein bisschen genauer erzählen, weil das ist jetzt schon spannend, aber sehr speziell klingt.
Genau, also ich sag mal, Bauunternehmer hat einen Vertrag mit einem Lieferanten und wird den so nicht wiederbekommen, dann wird man diese Ausgliederung wählen, dann wird man...
Was ist eine Ausgliederung?
Das ist das, was die Britta vorher erklärt hat. Wir würden dann mit dem Notariat zusammen das Einzelunternehmen ins Handelsregister eintragen lassen. Es wird dann zum eingetragenen Kaufmann, kurz EK. Mhm. Und dann kann man diesen EK nach dem Umwandlungsgesetz per Gesamtrechtsfolge in die GmbH packen. Aber man braucht dafür eben vom Steuerberater schon einen sehr aktuellen Jahresabschluss. Und diesen Jahresabschluss gibt es meistens nicht, weil meistens ist man so 1 bis 2 Jahre im Rückstand mit
diesem. Das würde ich grundsätzlich mal gerne schon besprechen wollen, warum die Steuerberater so lange für den Jahresabschluss brauchen.
Du musst die Frage anders stellen. Warum brauchen die Mandanten so lange dem Steuerberater die Unterlagen für die Jahresabschlüsse zur Verfügung zu stellen?
Ich weiß nicht, ob das bei uns also, ist. Unser dauert auch immer relativ lange.
Unser dauert auch relativ lange, ja.
Also das ist nicht der Fall, wo du gesagt hast, es sind quasi die 25 werden eingezahlt. Es gibt noch dieses Archio da drauf. Sondern das ist dann wirklich der Fall, nach Umwandlungsgesetz.
Genau, und das Umwandlungsgesetz sieht eine Gesamtrechtsnachfolge vor. Ja. Das heißt, alles geht safe. Automatisch, da bist du safe. Es geht alles automatisch über. Und gerade auch wenn du Vertragsbeziehungen hast mit Verbrauchern, ist das eigentlich gar nicht so schlecht, weil du müsstest normalerweise allein, dass du die Daten rausgeben darfst an deine neue GmbH, musst du ja eigentlich schon das Einverständnis einholen. Also
das
kannst,
ist wie eine neue Firma.
Ja, genau, ist eine neue Firma. Und deswegen ist die Gesamtrechtsnachfolge manchmal besser. Und beispielsweise Banken machen das eigentlich nie mit diesem Agio. Die wollen immer ein neues Konto, die schreiben das Konto nicht um. Das Gleiche geht für Leasingverträge. Das ist manchmal nicht so ganz einfach. Also deswegen diese Gesamtrechtsnachfolge, so nennt man das, ne? So ein bisschen wie beim Erben, um Mareike jetzt noch mal ein bisschen mit einzubeziehen.
Ja, danke. Ja, alles gut, mach das auch noch.
Das geht dann aber, also es geht automatisch sozusagen über.
Das heißt, die Leasinggesellschaft kann sich auch nicht dagegen wehren?
Nee, ist gesetzlich so vorgesehen.
Ja. Okay. Spannend.
Ja, das ist auf jeden Fall die bessere Variante und ich würde sie immer wählen, wenn ich könnte. Oder wenn
du den Jahresabschluss schon fertig hättest.
Nicht Mandanten von anderen Beratern um, aber das ist meistens halt so, das muss jetzt passieren im August noch, damit es rückwirkend zum 1.1. passieren kann und dann ist immer Stress und dann wird es meistens nicht fertig und man sagt, okay, dann macht man es halt so. Und wenn die sagen, es gibt keine kritischen Verträge, dann spricht aus meiner Steuerberaterperspektive da nichts dagegen. Mhm. Wenn natürlich ein Leasingvertrag oder ein Darlehen da ist, das nicht übergehen würde, dann empfehle ich das auch nicht guten Gewissens. Mhm. Aber wir haben jetzt vielleicht kurz, um die andere Sache zu erläutern, auch viele Unternehmen, die Dienstleistungsunternehmen sind, die viel digital arbeiten, die gefühlt nur einen Laptop haben und sonst nichts. Und da spricht aus meiner Sicht gar nichts dagegen, gegen die Einzelrechtsnachfolge. Weil die haben meistens keine kritischen Verträge, meistens schalten die nur Werbung auf Facebook oder sowas. Ja. Das ist alles ziemlich einfach, schlank und da kann man das guten Gewissens machen und muss halt nicht diesen Firmenwert versteuern, der halt da bei denen doch meistens sehr schnell sehr hoch wird. Mhm. Genau.
Ja, der erste von Britta angesprochene Fall, das Verkaufen quasi, wie findest du das?
Das ist
Also Einzelunternehmen verkaufen an eine neue GmbH?
Kann man machen, kommt aber darauf an, ob ein Firmenwert da ist. Also wenn jetzt diese Firma heute angefangen hat und morgen das verkauft, sehe ich das als unproblematisch und am einfachsten an. Wenn aber diese Firma jetzt schon ein Jahr läuft, dann kann das sein, dass da schon ein Firmenwert da ist, den man ja nicht sieht. Das kann ein Kundenstamm sein, das kann ein Firmenname sein, der irgendwie einen Wert hat, fiktiv, den das Finanzamt irgendwie bewerten würde. Und das ist so schwierig, das abzuschätzen und deswegen wählt man meistens die Nummer sicher. Und sagt halt, man bringt es steuerneutral ein. Weil beim Verkauf werden die stillen Reserven immer aufgedeckt und ich habe keine Wahl, ob ich darauf dann Steuern zahle oder nicht. Und das löst halt den Verkauf eben aus und deswegen.
Also auf Seiten der GmbH, wo dann alles drinsteckt, würde man dann sagen, hey, da ist ja ein super Name, da ist ja schon was aufgebaut. Und würde das dann dort besteuern oder wo wird das besteuert?
Nee, beim Verkäufer. Verkäufer ist in dem Moment der Einzelunternehmer selber und der wird es dann besteuern müssen zu seinem hohen Steuersatz.
Ja, verstanden. Genau. Dann hast du schon so, glaube ich, in so einem Halbsatz was angesprochen, rückwirkend. Es gibt da noch so einen Spezialtrick quasi, dass man auch rückwirkend profitieren kann. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen.
Das ist jetzt für uns Steuerberater ein sehr gängiges Thema. Das benutzen wir oft, um einfach rückwirkend noch Steuern zu sparen, insbesondere wenn hohe Gewinne anfallen in den letzten 8 Monaten oder sowas. Das ist aber eine rein ertragsteuerliche Rückwirkung, das will ich dazu sagen. Also umsatzsteuerlich oder Grunderwerbsteuer oder sonst was passiert überhaupt nichts, sondern nur die Einkommensteuer auf die letzten Monate fällt quasi nicht mehr an und die GmbH übernimmt die Steuer dafür. Und da gibt es einen Antrag, den stellt man und dann kann man das machen. Und genau, das wird dann einfach so vom Steuerberater umgesetzt.
Also es muss, ja, es muss halt, man muss dazu wissen, du, damit du das machen kannst, darf die Bilanz, auf die du dich beziehst, in dem Vorgang nicht älter sein als 8 Monate. Und deswegen ist der August auch immer für die Notare oder manchmal sehr stressig, weil die den Leuten das fällt das dann irgendwie am 1. August ein, dass sie das ja irgendwie noch machen wollen. Mhm. Und dann müssen ja diese ganzen Urkunden noch gemacht werden, das muss alles eingetragen werden, okay. Das dauert alles. Und es ist dann aber in der Urkunde vorgesehen, rückwirkend zum 1.1. des laufenden Jahres.
Genau.
Das heißt, wenn man jetzt irgendwie nach Weihnachten feststellt, wow, wie krass läuft es hier an, dann könnte man im Sommer auf die Idee kommen, hey, genau, diesen ganzen Gewinn, den ich Anfang des Jahres gemacht habe, den will ich schon quasi in dem neuen Modus GmbH quasi genau haben. Mhm.
Du könntest aber auch also zu Weihnachten noch hergehen und da ab da 8 Monate zurückgehen und dann halt eine Zwischenbilanz aufstellen, ja, auf den 1.5. oder so.
Geht das auch. Wieder gut ist für dich.
Kommt das in der Praxis vor? Mhm. Ja?
Tatsächlich oft, ja.
Okay.
Und das ist für uns echt eine schwierige Arbeit. Also ja, kostet ja, natürlich die, Geld.
Ja, weil ich habe auch immer Ende August sozusagen auf dem Zettel und dass du das aber zu jeder Zeit machen kannst und dass es einfach nur diese Rückwirkung von 8 Monaten ist, war mir tatsächlich nicht klar.
Genau, da sind wir relativ flexibel.
Hast du das viel?
Ja, ich hatte jetzt in diesem August 4, 5.
Nee, ich meine außerhalb.
Nee, ein, zwei Mal im Jahr vielleicht.
Ja, okay.
Noch so ein Punkt, der mich beschäftigt. Stammkapital bei der GmbH. Nachvollziehbar, wenn ich jetzt neu gründe und dann habe ich dieses Agio, dann muss ich die 25 ja auf jeden Fall aufbringen. Wie ist es bei dieser Umwandlung? Muss ich da auch irgendwie mit Bargeld um die Ecke kommen?
Nee, weil dann ist es meistens eben eine sogenannte Sachgründung. Und dann ist der Wert des Einzelunternehmens ja, dein
Stammkapital. Der liegt dann über diesen Betrag und dann genau, bin ich da fein.
Cashmäßig nichts überweisen.
Dieser ganze Vorgang ist natürlich wieder eine blöde Frage, aber was kostet der? Das will man ja wissen.
Steuerberater beim Notar, was willst
ja,
du wissen?
Wir haben ja alle anwesend. Also wir können es ja, was? Wir können es ja jetzt hier am Tisch klären. Was kostet das?
Ich muss auch hier wieder sagen, kommt drauf an, weil ich kann jetzt nicht ein kleines Einzelunternehmen vergleichen mit einem riesigen Bauunternehmensbetrieb, der irgendwie 10 Millionen Umsatz im Jahr macht.
Bleiben also, wir bei unserem Fliesenleger vom okay. Start.
Wie viel Umsatz macht er denn?
Oha, ja, wie viel macht man denn als Fliesenleger? Ich weiß nicht.
Gibt solche und solche.
Na, er muss ja so viel machen, dass es sich auf jeden Fall lohnt.
Okay. Ja, 500.000 Euro im Jahr.
Okay. Dann macht er schon mal bestimmt 250.000 Gewinn. Das lohnt sich auf jeden Fall. Was kostet das dafür? Also wenn es jetzt so ein, ich sag mal, Steuerberater-Standardfall ist, mit Einzelunternehmen in GmbH via Bargründung mit Sachagio, wie wir es gerade diskutiert hatten, dann bekommt man das meistens schon für einen Pauschalpreis von 5.000, 6.000 Euro. Es gibt bestimmt Anbieter.
Bei einem Steuerberater, ne?
Ja. Hm? Nur Steuerberater. Notar kommt noch an top. Es gibt Anbieter, die machen das auch günstiger, sage ich ehrlich. Aber der Preis ist ja immer so eine Frage, was bekomme ich denn dafür? Und das kann man, dass man dann super schwer abschätzen, was macht der Berater eigentlich? Und ist nicht die 1.000-Euro-Leistung genauso gut wie die 5.000-Euro-Leistung? Ich weiß es nicht. Also ich habe schon Kollegen gesehen, die haben das super gemacht für weniger Geld. Ich habe aber auch schon Kollegen gesehen, die haben das ein bisschen, ich sag mal, in den Sand gesetzt und dann zahlt sich das halt oft hinten raus nicht. Und das ist halt schade für den Mandant, weil der hat ja da gar keinen Einblick drauf. Man verlässt sich, man vertraut und setzt das miteinander um.
Ja, naja, es geht auch ein bisschen um was, ne?
Genau, ja. Deswegen ist der Preis immer so eine Sache.
Ja. Also, ich glaube nur, es ist hilfreich, dass man so eine Größenordnung mal greifen kann. Ja. Über was spricht man überhaupt bei sowas? Jetzt kommen wir zu den Notarinnen.
Ja.
Die sind wahrscheinlich noch gieriger.
Total. Es kommt auf das Vermögen an des Einzelkaufmanns, also auf
ja, den, das weiß ja keiner so
ja,
genau.
Nee, genau. Nein, das weißt du ja, steht im Jahresabschluss. Also im Grunde auf dein Aktivvermögen kommt es
ah, okay.
an. Die Zahl ja. setzen wir an.
Ja.
Und wenn das ist eine Beurkundungsgebühr, dann musst du die ganzen Eintragungen vornehmen, die Handelsregisteranmeldung. Ich kann es dir so aus dem Kopf gar nicht sagen, aber
echt, Gefühl mehr oder weniger als bei der Steuerberatung?
Ich hätte jetzt gesagt weniger.
Mhm.
Also es kommt darauf an, es wird wahrscheinlich irgendwann kippen. Ja. So, mhm. Irgendwann steigt es bei euch vielleicht nicht mehr so sehr, während es bei uns dann in der Gebührentabelle ordentlich hochgeht. Aber in der Region, wo wir gerade unterwegs waren, würden die Gebühren, denke ich, unter.
Mhm.
Ja.
Unter 5.000 Euro.
Also ich habe auch schon komplizierteste gesellschaftsrechtliche Vorgänge in dem Bereich mit Holdingstruktur und so weiter. Und dann kriegst du den Jahresabschluss und dann steht da irgendwie drin, ich weiß nicht, 17.000 Euro oder so. Und dann ist ja, danke.
Also, danke.
Genau.
Genau, ja, ja. Also das kann man ganz schwer sagen,
ja. Okay, ja. Nur, man kann es ungefähr greifen und ich finde es schon spannend, das mal ins Verhältnis zu setzen mit den Vorteilen, die wir ja am Anfang hatten. Die können ja schon erheblich sein, gerade wenn eben hohe Gewinne erwirtschaftet werden. Insofern an sich von der Seite kein Hemmnis, würde ich mal sagen. Lohnt sich da auf jeden Fall mal einzusteigen.
Halt, genau, man muss das halt rechnen auf die Zeit, die man auch die Steuersparnis hat. Ja. Also klar, der Betrag wird sofort fällig, aber der amortisiert sich relativ schnell, wenn man es sich ausrechnen lässt. Und das ist das, was jeder im Hinterkopf behalten sollte, sowohl die laufenden Kosten als auch diese Einmalkosten für uns Steuerberater und euch Notare rechnen sich recht schnell. Weil ansonsten überweist man das Geld halt eben vierteljährlich ans Finanzamt und so überweist man es einmalig halt an die beiden Parteien.
Ja, die sind ja viel sympathischer als ich. Finde ich auch. Dann so zum Schluss noch so eine Erwägung, die mir in den Sinn kam, was auch so ein Anlass sein könnte, warum man vielleicht auf die Idee kommt. Man hat das bisher alleine gemacht als Einzelunternehmer und man ist jetzt an dem Punkt, wo man sagt, ich will einen Kollegen aufnehmen oder eine Kollegin und gemeinsam jetzt irgendwie unternehmerisch tätig sein. Wie funktioniert das dann? Also wenn man im Kontext quasi dessen sagt, wir machen es jetzt zu zweit, 50-50, so, wenn das die Idee ist.
Das geht im Prinzip genauso, würde ich sagen. Also man gründet auch da beim Notariat eine GmbH, bringt sein Einzelunternehmen ein, beachtet alle steuerrechtlichen Themen mit Behaltensnachweis etc., weil man darf das dann 7 Jahre nicht verkaufen. Man muss dann prüfen, ob dieser Einstieg des zweiten Gesellschafters ein Verkauf im steuerrechtlichen Sinne ist. Man muss auch prüfen, ob das eine Schenkung ist, weil im Prinzip ja der Mitgesellschafter davon profitiert, dass der Gesellschafter A was einbringt und Gesellschafter B nichts einbringt. Die meisten lösen es dann, indem der Gesellschafter B mehr einzahlt, also in Form von Geld. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Methode, das irgendwie zusammen zu machen. Weil die Alternativlösung wäre, eine GbR draus zu machen. Mhm. Aber dann hat man ja wieder dieses Thema Haftung nicht beschränkt, privater
Steuersatz. Und noch schlimmer im Prinzip, ne? Weil man auch dann zu zweit in dieser unbeschränkten Haftung.
Aber könnte man nicht sagen, man macht also ein Gesellschafter tritt bei, dann hat man eine OHG und von der OHG formwechselt man in die GmbH oder hast du dann genau das gleiche Problem mit dieser verdeckten Schenkung?
Nee, das geht auch. Man muss sich halt nur überlegen, der tritt ein zu was, zu null.
Okay.
Ich würde dann quasi die Prüfung eine Stufe früher anstellen, aber die OHG-Lösung ist eine gute Variante, um Gesamtrechtsnachfolge zu wählen. Also sehr gute Idee, ja. Geht auch, kommt immer drauf auf den Sachverhalt tatsächlich drauf an. Ich würde da jetzt keine Pauschallösung empfehlen, sondern wirklich das mit dem Mandanten gemeinsam analysieren, weil ich sage jetzt nicht, ich presse den in das Raster, sondern was ist ihm wichtig?
Könnte ich nicht auch gucken, dass ich die Anteile entsprechend gestalte in der GmbH, dass ich sage, der eine bringt das Einzelunternehmen ein, beide zahlen was ein und dann kriegt der mit dem Einzelunternehmen mehr Anteile, um diese schenkungssteuerliche Komponente zu vermeiden?
Geht auch gut. Meistens wollen die Kollegen jedoch 50-50 sein. Das heißt, wenn der eine sich darauf einlässt, dass er weniger hat, das psychologisch auch packt, dann ja gern.
Ja, okay. Ja.
Genau.
Ich hoffe, das war für unsere Hörerinnen und Hörer spannend. Auf jeden Fall so ein paar Inspirationen. Wir haben ja auch mitgenommen, es sind immer die Einzelfälle und wir können jetzt nur so an Beispielen arbeiten, aber ein Kontakt bei den Notaren und bei den steuerberatenden Gewerken könnte sich da lohnen.
Dann, absolut.
Ja, dann enden wir, wie wir ganz häufig bis fast immer enden in dieser Folge mit einer Schätzfrage, die jetzt noch mehr Spaß macht, weil noch mehr verlieren können. Und da will ich so ein bisschen anknüpfen an den Beginn, an den Handwerker, mit der Frage, spannende Blicke, wie viele Handwerker gibt es überhaupt in Deutschland?
Ach du Scheiße. Da gibt es doch bestimmt gar keine Statistik.
Oder meinst du die, die
in der Handwerksrolle eingetragen sind? Oder meinst du auch der Fliesenleger, der das einfach mal so macht? Und
tatsächlich, meine Statistik bezieht sich auf auch handwerksähnliche Gewerbe. Die wurden damit erfasst.
Was ist handwerksähnlich?
Das ist das Problem immer bei diesen Schätzfragen. Man hat immer erst mal 10 Minuten Diskussion.
Ja gut, aber was ist denn jetzt handwerksähnlich? Jetzt mal im Ernst, was soll das sein?
Weiß ich doch nicht.
Ja, das hättest du vorbereiten müssen.
Naja, also die Zahl, die ich hier zugrunde lege, ist vom Zentralverband des Deutschen Handwerks. So.
Eine Million.
Ja, ich keine sag Ahnung. 300.000.
Lisa?
600.000.
Ja, also es ist, ich kann die genaue Zahl sagen, die
bitte.
Der Verband. Es ist wirklich, es ist 1.037.073.
Respekt, ja.
Also super gut getroffen, aber ja, auch einfach so spontan rausgehauen.
Voll aus dem Bauch, ja.
Ja.
Nein, du hast einfach hellseherische Fähigkeiten.
Das könnte auch sein.
Oder möglicherweise habt ihr es auch einfach wieder vorab gesprochen, wie sonst immer, damit du halt gewinnst.
Mhm. Naja, aber das wäre schon gastfreundlich gewesen, jetzt Lisa gewinnt.
Genau,
das
würden wir niemals gastfreundlich.
Dann vielleicht die Zusatzfrage, wie viele sind davon in der GmbH organisiert? Neue Chance zu gewinnen.
Ich kann die Frage nicht beantworten, wenn ich nicht mal die Basis kenne, Jan. Ich weiß nicht, was handwerksähnliche Betriebe sind.
Ja, wahrscheinlich. Also die Sachen, die...
Also dann sage ich jetzt, also willst du eine Prozentzahl?
Ja,
oder?
Prozentzahl.
18.
18?
25.
Ich hätte 30 gesagt.
Ist ja verrückt. Also 23,5. Aber ihr wart alle
Pokal.
Sehr nah dran. Also insofern auch noch viel Potenzial für Umwandlung, würde ich sagen.
Notare und Steuerberater.
Vielen, vielen Dank für den Besuch und bis zum nächsten.
Tschüss.
Ciao. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und solltet ihr eine Frage haben, die ich doch nicht gestellt habe, schreibt mir an fragen@kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt neugierig.